الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأسلم تسليما كثيرا، أما بعد. طيب إن شاء الله. Meine lieben Brüder und Schwestern, heute ist die zweite Fortsetzung von letztem Mal, nämlich eine Widerlegung der Asch'ariyya. Meine lieben Brüder und Schwestern, nachdem wir bereits ausführlich das Kalamullah subhanahu wa ta'ala erörtert und einen kurzen Blick auf die Entwicklung der Sekten nach der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam geworfen haben, widmen wir uns nun einer Widerlegung der Asha'ira. Die Asha'ira sind eine Gruppe, die ihre Aqida und ihren Namen von den Lehren Abu al-Hasan Ali ibn Ismail al-Ash'ari bezüglich des Kalamullah subhanahu wa ta'ala betrachten. Die Asha'ira eine Aqida hervor, die den Salaf unbekannt war. Sie behaupten, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Eigenschaft des Wortes besitzt und dass der Koran das Kalamullah ist, und darin stimmen sie mit den Ahlus Sunnah wal Jama'a überein. Sie erklären diese Eigenschaften jedoch auf eine außergewöhnliche Art und Weise, denn sie behaupten, dass das Kalamullah ein inneres Wort ist, ein Kalam, das von niemandem gehört werden kann. Sie setzten sie mit dem Konzept des Denkens gleich und sagten, dass genauso wie die Gedanken des Menschen eine Art Wort ist, das nicht gehört werden kann. Auch das Kalamullah ein inneres Wort ist, das nicht gehört werden kann. Darum behaupten sie, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht mit einer Stimme spricht und dass sein Kalam nicht aus Wort und Buchstaben besteht. Des Weiteren behaupten sie, dass das Kalamullah nicht auf seinen Willen bezogen ist. Mit anderen Worten ist Allah subhanahu wa ta'ala gemäß der Asha'ira ständig sprechend und wird immer sprechend sein. Er spricht nicht, wenn er will. Das heißt, er spricht nicht, wenn er will. Weiter behaupten sie auch, dass das Kalamullah subhanahu wa ta'ala tatsächlich eine Bedeutung ist und nicht in Teile geteilt werden kann. Dies führt sie dazu, zu behaupten, dass der Taurat und der Koran alle tatsächlich Ausdrücke desselben Kalams sind. Doch das wirkliche Kalamullah ist ohne jede Sprache und von derselbe Bedeutung. Darum ist der Kern des Taurat, des Injil und des Koran derselbe. Da sie behaupten, dass das Kalamullah ein inneres Kalam ist, ließen sie dieser Grundlage die Aussage folgen, dass der wirkliche Text des Koran geschaffen ist. Doch das Kalamullah subhanahu wa ta'ala ist es nicht. Der arabische Koran ist gemäß der Asha'ira nicht wirklich das Kalamullah, sondern vielmehr ein Ausdruck des Kalamullah subhanahu wa ta'ala. Abu Hamid al-Ghazali, er starb 505 nach Hijra, einer der Führer und Ausleger dieser Aqida, schrieb, nämlich Aqida al-Ash'ariyya, er schrieb, Allah spricht ohne Worte, Stimme und Buchstaben, und sein Wort ist das Wort des Geistes, das heißt ein inneres Wort. Genauso wie das Wort des Geistes keine Stimme oder Worte hat, so hat auch sein Wort keine Stimme oder Worte. Ende des Zitat von Abu Hamid al-Ghazali in seinem Werk Ihya Ulumuddin. Die erste Grundlage, die die Asha'ira dazu führt, viele der Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala zu verdrehen oder zu verfälschen oder zu verdeuteln, ist, dass sie alle Ähnlichkeiten zwischen den Namen und Eigenschaften Allahs und denen der Schöpfung entfernen wollen. Diese Grundlage, die im Kern richtig ist, wurde durch die Asha'ira zu einem Extrem genommen. Sie benutzen ihren Verstand und ihr rationales Denken, um zu entscheiden, welche Namen und Eigenschaften eine Art von Ähnlichkeit bedeuten oder anthropomorphische Eigenschaften sind. Das heißt, die einer Sache menschliche Eigenschaften geben. Und solche Namen und Eigenschaften, die dies nicht tun. Auch diese Einstufung beruht, legen sie die Namen und Eigenschaften, von denen sie glauben, dass sie anthropomorphische Eigenschaften seien. gegen ihre wörtliche, verstandene Bedeutung aus und dachten, dass sie, indem sie dies tun, jede Furcht vor dem Vergleich zwischen Allah subhanahu wa ta'ala und der Schöpfung beseitigen. In Wirklichkeit aber führten sie ihre Übereifer, die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala vom Vergleich mit denen seiner Schöpfung zu befreien. Dazu viele seine Namen und Eigenschaften zu verneinen und zu verdrehen. Sie benutzen ihren Verstand als Kriterium dafür, Allahs Namen und Eigenschaften zu verstehen. Alles, von dem sie dachten, dass es Allah subhanahu wa ta'ala nicht angemessen ist, selbst wenn Allah subhanahu wa ta'ala selbst es bestätigt hatte, legten sie so lange aus, bis es ihren Verstand entspricht. Wie Abu Hamid al-Ghazali schrieb, alles, was in den Überlieferungen, er sagte, alles, was in den Überlieferungen, in dem Koran und der Sunna bezüglich der Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala zu finden, wird geprüft. Kann der Verstand dem dann zustimmen, wird es zur Pflicht daran zu glauben. Ich wiederhole, was Abu Hamid al-Ghazali gesagt hat. Alles, was in den Überlieferungen, dem Koran und der Sunna bezüglich der Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala zu finden ist, wird geprüft. Kann der Verstand, nämlich hier ist die Grundlage für sie, der Verstand, kann der Verstand dem dann zustimmen, wird es zur Pflicht daran zu glauben. Was jedoch jede Eigenschaften betrifft, die den Verstand als unmöglich erscheinen, so wird es Pflicht, das, was in den Überlieferungen gefunden wurde, auszulegen, denn es ist nicht vorstellbar. Er sagt weiter, es ist nicht vorstellbar, dass die Überlieferungen etwas enthalten, das den Verstand widerspricht. Was das Hadith betrifft, das Eigenschaften der Ähnlichkeit zwischen Allah subhanahu wa ta'ala und seiner Schöpfung enthält, so sind die meisten von ihnen nicht zuverlässig. Und jene, die zuverlässig sind, sind nicht ausdrücklich und können ausgelegt werden. Ende des Zitat von Abu Hamid al-Ghazali in seinem Werk Iqtisad fi al-I'tiqad. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, nehmen Sie Ihren Verstand als Ihr Kriterium und die Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala anzunehmen und zu verstehen. Das, mit dem Ihr Verstand übereinstimmt, nehmen Sie an. Und was Ihr Verstand nicht verstehen kann, lehnen Sie ab oder legen es neu aus. Und hätten Sie an Sie geglaubt, ohne nach dem Wie, nämlich ohne nach dem Wie zu fragen und Warum zu fragen, wäre es besser für Sie gewesen. Sie verneinten jedoch einen sehr entscheidenden Punkt. Und dies ist, meine Brüder und Schwestern, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich seiner Namen und Eigenschaften bewusster ist als seine Schöpfung. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist wortgewandter als irgendeines seiner Geschöpfen. Darum ist es nicht angemessen, irgendeinen der Namen und Eigenschaften an Allah subhanahu wa ta'ala neu auszulegen, sich selbst oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam zugeschrieben hat, nur weil unser Verstand die Wirklichkeit einer Eigenschaft nicht verstehen kann. Sie verneinen auch die Tatsache, dass es nicht möglich ist, die Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala zu vergleichen und zu versuchen, sie zu verstehen, indem man mit den Eigenschaften der Schöpfung Analogie zieht. Imam al-Barbahari, merkt euch diesen Namen, Imam al-Barbahari, rahimahullah, er starb 329 nach Hijra, einer der Rechtsgelehrten des Salaf sagte, möge Allah mit euch barmherzig sein, wisset, das erdachte Wort über den Herrn, subhanahu wa ta'ala, eine neue eingeführte Angelegenheit ist und es ist eine Neuerung und Irreführung. Es darf nichts über den Herrn gesagt werden, außer das, mit dem er sich selbst im Koran beschrieben hat und was der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, den Gefährten erklärt hat. Niemand sagt über die Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala, wie oder warum, außer jemand, der Zweifel über Allah subhanahu wa ta'ala hat. Der Koran ist Kalamullah. Seine Offenbarung und sein Licht. Ende des Zitat des großartigen Imam al-Barbahari in Sharh as-Sunnah. Doch die Asha'ira, meine Brüder und Schwestern, vertieften sich in Konzepte, die von Menschen nicht verstanden werden konnten, und versuchten, die Wirklichkeit der Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala zu durchdenken. Um dieses Beispiel bezüglich des Kalam zu veranschaulichen, so überlegen die Asha'ira, dass derjenige, der spricht, mit Stimme und Luft spricht, und diese sind geschaffen. Zusätzlich erörtern sie, dass das Wort aus einer Kombination von Organen wie zum Beispiel die Zunge, die Kehle und den Mund. Doch Allah subhanahu wa ta'ala ist frei von alledem. Sie überlegen auch, dass Worte, die aus Buchstaben zusammengesetzt sind, nie ewig sein können. Denn ein Buchstabe folgt dem anderen und hat einen bestimmten Platz in jedem Wort. Da jeder Buchstabe folgend ist, indem er den Vorangegangenen folgt, kann er darum nicht für die Ewigkeit existieren. Aus diesem Grund war es ihrer Meinung nach, den Kalamullah subhanahu wa ta'ala nicht möglich, mit Stimme zu sein oder aus Worten und Buchstaben zu bestehen, denn wäre dem so, wäre es geschaffen. Man kann also erkennen, meine Brüder und Schwestern, dass die Asha'ira ihren Verstand benutzen, um klare und deutliche Konzepte im Koran und der Sunna zu verstehen, indem sie erstens die Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala mit denen der Schöpfung verglichen und dann überlegten, dass sie, da Allah subhanahu wa ta'ala nicht wie seine Schöpfung ist, eine andere Bedeutung haben müssen. Hätten sie nur verstanden, dass Allah subhanahu wa ta'ala einzig ist, dass nichts ihm gleich ist und dass es nicht möglich ist, die Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala durch Vergleichen mit der Schöpfung zu verstehen, dann hätten sie dies davor bewahrt, in den Irrtum der Verneinung dieser Eigenschaften zu fallen. Was ihren Glauben betrifft, dass das Kalamullah subhanahu wa ta'ala ohne Stimme ist, so widerspricht dies den Beweisen, die wir bereits im vorangegangenen Teil dieses Vortrags aus dem Koran und der Sunna und der Aussagen des Salaf gegeben haben. Die Vermutung, dass die Stimme von Organen kommen muss, ist eine Vermutung, die auf den Eigenschaften der Menschen beruht. Darum ist es nicht notwendig für alle Dinge. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Himmel und die Erde sprechen lassen. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Himmel und die Erde sprechen lassen. Denn sie antworteten auf seinen Befehl. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte es uns auch im Quran Karim, in Surat Fussilat. Er sagte, was Himmel und Erde sagen werden. Sagten, wir kommen im Gehorsam. Wir kommen im Gehorsam. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird am Tag des Gerichts die Haut der Ungläubigen sprechen lassen. Allah subhanahu wa ta'ala berichtet uns, in Surat Fussilat auch. Sie werden zu ihren Häuten sagen, warum habt ihr gegen uns Zeugnis abgelegt? Sie sagen, Allah, der alles reden lässt, hat uns reden lassen. Allah subhanahu wa ta'ala veranlasst diese Dinge zu sprechen, obwohl diese Dinge nicht die Organe haben, die die Menschen zum Sprechen benötigen. Ist nicht Allah subhanahu wa ta'ala derjenige, der alle Dinge zum Sprechen fähig erschaffen hat, wie er will? Imam Ahmad rahimahullah sagte, was ihre Bedeutung, die Behauptung der Jahmiyyah, die später von den Asha'ira angenommen wurde, betrifft, dass die Stimme nur durch eine Kombination aus Kehle, Lippen und Zunge geschehen kann, hat Allah subhanahu wa ta'ala nicht zu den Himmel und der Erde gesagt, kommt beide her, freiwillig oder widerwillig. Sie sagten, nämlich wer? Himmel und Erde, sie sagten, wir kommen in Gehorsam. Sie sprachen, wir kommen in Gehorsam. Und er sagte, subhanahu wa ta'ala, und sagte er, subhanahu wa ta'ala, nicht. Und wir machten die Berge zusammen mit Dawud dienstbar. Vermuten diese Menschen, dass sie, nämlich, das heißt die Berge, die Himmel und die Erde, mit einer Kehle und Lippen und Zunge preisten? Und wie ist es, meine Brüder und Schwestern, wenn die Glieder eines Ungläubigen gegen ihn bezeugen? Glaubt ihr, dass sie mit Kehlen, Lippen und Zungen sprechen? Nein, vielmehr wird Allah subhanahu wa ta'ala sie sprechen lassen, wie er will, ohne jede Kehle, Lippen oder Zunge. Darum kann die Behauptung,
dass wenn das Kalamullah mit Stimme wäre, dies beinhalten würde, dass man diese Eigenschaften dem Schöpfer gibt, nicht angenommen werden, dann ist es eine Gleichstellung Allah mit den Menschen und dies ist unangemessen. Und Abdullah ibn Hanbal sagte, mein Vater, Imam Ahmad rahimahullah, sagte, das Hadith von Ibn Mas'ud sagt, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala spricht, eine Stimme zu hören ist, die klingt wie die Bewegung einer Kette über einen Felsen. Das ist die Aussage von wem? Von Ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa ardah, und das ist ein Sahabi. Und dieser Hadith wird von den Jahmiyyah bestritten. Dieses Hadith wird von der Sekte al-Jahmiyyah bestritten. Diese Menschen sind ungläubig. Sie wollen Zerstörung verursachen und die Menschen betrügen. Wer auch immer vermutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht spricht, ist ein Ungläubiger. Das ist immer noch Imam Ahmad rahimahullah, meine Brüder und Schwestern. Wahrlich, wir werden damit fortfahren, dieses Hadith zu berichten, wenn sie zu uns kommen. Berichtet von Abdullah bin Ahmad in As-Sunnah, der Sohn von Imam Ahmad, in seinem Werk As-Sunnah. In diesem Bericht, meine Brüder und Schwestern, sagte Imam Ahmad, jeder Mensch, der die Tatsache verneint, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit einer Stimme spricht, zu den Jahmiyyah gehört. In diesem Bericht sagte Imam Ahmad, jeder Mensch, der die Tatsache verneint, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit einer Stimme spricht, zu den Jahmiyyah gehört. In einem anderen Bericht sagte Abdullah, ich fragte meinen Vater. Einige Menschen behaupten, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht mit einer Stimme spricht. Imam Ahmad antwortete, nein, Allah spricht mit einer Stimme. Und die einzigen Menschen, die dies verneinen, sind die Jahmiyyah. Sie wollen die Menschen verwirren und verneinen die Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Ende des Zitat. Imam Ash-Sharstani schrieb, während er die geschichtliche Entwicklung der verschiedenen Sekten berichtete, die sich auf das Kalamullah bezog, dann kam Abul Hasan al-Ash'ari und führte eine dritte Meinung ein und behauptete, dass jede Stimme geschaffen sein muss. Und mit dieser Meinung widersprach er der Übereinstimmung vor ihm, denn er behauptet, dass das, was er zitierte, nicht wirklich das Wort Allah war. Und dieser Glaube ist der Kern der Neuerung. Ende des Zitat. Wenn die Asha'ira behaupten, dass das Kalamullah ohne Stimme ist, so müssen die folgenden Punkte beantwortet werden. Erstens, wenn das Kalamullah ohne Stimme ist, was hat dann Musa gehört? Was hat Musa a.s. gehört, als Allah subhanahu wa ta'ala zu ihm sprach? Wenn sie antworten, dass Allah subhanahu wa ta'ala eine Stimme schuf, und Musa veranlasste die geschaffene Stimme zu hören, so bedeutet dies, dass dieses geschaffene Ding sagte, nämlich, wenn das nicht die Worte Allah subhanahu wa ta'ala sind, was Musa gehört hat, was ist es dann, ne? Wenn sie antworten, dass Allah subhanahu wa ta'ala eine Stimme schuf und Musa veranlasste die geschaffene Stimme zu hören, so bedeutet dies, dass dieses geschaffene Ding sagte, gewiss, ich bin dein Herr, so ziehe deine Schuhe aus, du befindest dich im geheiligten Tal Tor und ich habe dich erwählt, so höre auf das, was als Offenbarung eingegeben wird, gewiss, ich bin Allah, es gibt keinen Gott außer mir, so diene mir und verrichte das Gebet zu meinem Gedenken. Darum beinhaltet dies, wenn sie es behaupten, dass dieses geschaffene Ding behauptet, Allah subhanahu wa ta'ala zu sein und Musa bat es anzubeten. Wenn sie jedoch behaupten, dass es das wirkliche Wort Allah war, dann muss man fragen, wie hat Musa sie dann gehört, wenn ihr behauptet, dass das Kalamullah ohne Stimme ist? Die Rechtsgelehrten der Asha'ira sind nicht in der Lage gewesen, darauf eine zufriedenstellende Antwort zu geben. Meine Brüder und Schwestern, der zweite Punkt, der beantwortet werden muss, ist zweitens, wenn das Kalamullah ohne Stimme ist, welche besondere Stellung haben dann die Propheten, zu denen Allah subhanahu wa ta'ala sprach, erreicht? Mit anderen Worten, was ist die Überlegenheit Musa über die anderen Propheten, wenn er das Kalamullah nicht hörte? Der Koran erwähnt, dass eines der Segen der bestimmten Propheten gegeben wurde ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala direkt zu ihnen sprach. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dies sind die Gesandten. Einige von ihnen haben wir vor anderen bevorzugt. Unter ihnen gibt es manche, zu denen Allah gesprochen hat. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala zu einem Propheten spricht, doch dieser Prophet ihn nicht hören kann, von welchem Unterschied ist dann diese Art der Eingebung zu den anderen Arten der Eingebung? Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Quran al-Karim, und es steht keinem menschlichen Wesen zu, dass Allah zu ihm spricht, außer durch Eingebung von Offenbarung oder hinter einem Vorhang oder indem er einen Boten sendet, der ihm dann mit seiner Erlaubnis als Offenbarung eingibt, was er will. Gewiss, er ist erhaben und allweise. Diese Verse, meine Brüder und Schwestern, diese Verse erwähnen verschiedene Arten der Eingebung. Wenn das Kalamullah gemäß der Asha'ira nicht gehört werden kann, wie spricht Allah subhanahu wa ta'ala dann von hinter einem Vorhang? Und wie unterscheidet sich dies von anderen Formen der Eingebung? Ein weiterer Punkt, der beantwortet werden muss, ist drittens, wenn das Kalamullah ein inneres Kalam ist, genauso wie das Wort des Verstands, was ist dann der Unterschied zwischen dem Wissen, nämlich Al-Ilm, Ilmullah, und seinem Wort? Allah subhanahu wa ta'ala hat sich selbst im Koran mit diesen beiden Eigenschaften beschrieben. Wenn das Wort Allah subhanahu wa ta'ala nicht gehört werden kann und ein inneres Wort ist, so beinhaltet dies, dass es dieselbe Eigenschaft ist wie die Eigenschaft des Wissens. Es gibt einen anderen Punkt, meine Brüder und Schwestern, einen anderen Punkt, den der Glaube der Asha'ira beinhaltet, und dies ist eine sehr gefährliche Auswirkung. Genauso wie die Eigenschaften des Wortes eine edle Eigenschaft ist, so ist ihr Gegenteil, die Stummheit, eine unerwünschte Eigenschaft, noch wird sie als lobenswert betrachtet. Es ist wohl bekannt, meine Brüder und Schwestern, dass derjenige, der stumm ist, nicht wie derjenige ist, der spricht. Darum ist die Behauptung, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht die Eigenschaft des Wortes besitzt oder sie weg zu interpretieren, wie die Asha'ira dies tun, in Wirklichkeit Gotteslästerung, denn dies beinhaltet, dass der Schöpfer stumm ist. Doch Allah subhanahu wa ta'ala ist frei von allen Eigenschaften der Unvollkommenheit. Tatsächlich war diese Glaubensgrundlage eine der mächtigsten Argumenten, dass die Propheten die Anbetung anderer außer Allah subhanahu wa ta'ala zu verneinen versuchten. Die Geschichte von Ibrahim alayhi salam und Musa alayhi salam zeigt dies deutlich, meine Brüder und Schwestern. Betrachten wir zunächst einmal die Geschichte Ibrahims. Die Geschichte von Ibrahim alayhi salam und den Götzen ist wohl bekannt. Jeder von uns kennt sie. Ibrahim zerstörte alle Götzen seines Volkes, außer den Größten. Als sein Volk dies entdeckte, fragten sie ihn, ob er der Übeltäter war. Ibrahim a.s. antwortete, wie im Koran erwähnt. Er sagte nein. Vielmehr hat das dieser Große unter ihnen getan. Fragt sie doch, wenn sie reden können. Und hier stellt er diese Frage, wenn sie reden können. Da kamen sie wieder zu sich und sagten, ihr seid ja die Ungerechten. Hierauf machten sie eine Kehrtwendung. Du weißt doch, dass diese nicht reden können. Er sagte, dient ihr denn anstatt Allah dem, was euch nicht nutzt und nicht schadet? Pfui über euch und über das, dem ihr anstatt Allah dient. Begreift ihr denn nicht? Begreift ihr denn nicht? In diesem Vers, meine lieben Brüder und Schwestern, zeigte Ibrahim seinem Volk, dass ihre Götzen der Anbetung nicht wert waren, vor allem, weil sie nicht reden konnten. Nachdem sie dies selbst zugaben, wie Ibrahim sie zurecht und fragte sie, begreift ihr denn nicht? Was bedeutet, wie kann eine Sache, die nicht einmal sprechen kann, der Anbetung wert sein? Bemerkt, meine lieben Brüder und Schwestern, dass Ibrahim a.s. sich auf das Wort bezog, das gehört werden kann. Denn das Volk Ibrahims antwortete nicht mit dem Glauben der Asha'ira. Unser Gott spricht aber ein Wort, das nicht gehört wird. Ein inneres Wort des Verstandes. Denn sie verstanden, was Ibrahim meinte. Dies ist der Grund dafür, dass sie sich an sich selbst wandten und die Dummheit ihrer Taten erkannten und nur die schwache Antwort gaben, dass jeder wusste, dass ihre Götzen nicht sprechen. Meine lieben Brüder und Schwestern, betrachten wir nun die Geschichte von Musa. Die Geschichte von Musa. Als die Bani Israel das Kalb nahmen, das sie zum Zweck der Anbetung gebaut hatten, wurden sie im Koran getadelt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sehen sie denn nicht, dass er ihnen kein Wort erwidert und ihnen weder schadet noch Nutzen zu bringen vermag? In einem anderen Vers sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und das Volk Musa nahm sich, nachdem er weggegangen war, aus ihren Schmucksachen verfertigt, ein Kalb als Leib, der blökte. Sahen sie denn nicht, dass es nicht zu ihnen spricht und sie nicht den rechten Weg leitet? In diesen beiden Versen tadelt Allah subhanahu wa ta'ala die Bani Israel für die Anbetung des Kalbes, denn das Kalb war kein vollkommenes Ding. Und eines der deutlichen Anzeichen, dass er der Anbetung nicht wert war, war, dass es nicht sprechen konnte. Selbst obwohl das Kalb Geräusche macht, war es einer intelligenten Sprache unfähig. Darum, meine Brüder und Schwestern, zeigen diese beiden Geschichten, dass Stummheit und zusammenhängende Worte Eigenschaften sind, die den Schöpfer nicht angemessen sind, und darum wurden die Völker von Ibrahim und Musa dafür getadelt, dass sie sich Götter nahmen, die stumm waren. Darum setzten die Asha'ira, indem sie denken, dass sie alle negativen Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala entfernten, in Wirklichkeit den Schöpfer mit den Eigenschaften dieser Götzen gleich und fielen in den gleichen Irrtum wie das Volk von Musa und Ibrahim diesbezüglich der Eigenschaften des Wortes taten. Aus diesem Grund sagte Harun ibn Ma'ruf, er starb 231 nach Hijra. Einer der Rechtsgelehrten des Salaf sagte, wer auch immer vermutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht spricht, betet in Wirklichkeit Götzen an. Die Asha'ira, meine Brüder und Schwestern, behaupten auch, dass das Kalamullah nicht mit seinem Willen verbunden ist, was beinhaltet, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht spricht, wenn er es will, sondern er ist vielmehr ständig sprechend. Die Tatsache, dass das Kalamullah mit seinem Willen verbunden ist, mit anderen Worten, Allah subhanahu wa ta'ala spricht, wen er zu sprechen wünscht, wird deutlich im Koran gezeigt, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sein Befehl, wenn er etwas will, und hier hat das was mit Willen zu tun, sein Befehl, wenn er etwas will, ist dazu nur sagen, sei und so ist es. In diesem Vers zeigt Allah subhanahu wa ta'ala deutlich, dass sein Kalam mit seinem Willen verbunden ist. Denn wann immer Allah subhanahu wa ta'ala eine Sache beabsichtigt, sagt er dazu sei, was beweist, dass Allah subhanahu wa ta'ala spricht, wann er will. Genauso sagt Allah subhanahu wa ta'ala, als nun Musa zu unserer festgesetzten Zeit kam, und sein Herr zu ihm sprach, und sein Herr zu ihm sprach. Dieser Vers, meine Brüder und Schwestern, zeigt, dass Allah subhanahu wa ta'ala zu Musa sprach, nachdem Musa am Treffpunkt angekommen war, nicht vorher, nicht hinterher. Wieder ein Beweis dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala spricht, wenn er will. Die Asha'ira behaupten auch, dass das Kalamullah alles die gleiche Bedeutung hat und nicht in Teile eingeteilt werden kann. Diese Grundlage führt sie dann dazu, zu behaupten, dass der Koran, die Taurat und das Injil im Kern alle dasselbe sind. Und sie unterscheiden sich nur in ihren Ausdrücken und Sprachen. Wäre dies wirklich der Fall, meine Brüder und Schwestern, müssten Koran, Taurat und Injil, wenn sie in eine Sprache übersetzt werden würden, dasselbe sein, denn ihr Kern ist derselbe. Es ist jedoch wohl bekannt, dass jedes dieser drei Bücher sich von anderen stark unterscheidet. Meine lieben Brüder und Schwestern, könnte das Kalamullah nicht ein Teil eingeteilt werden und ein ganzes Konzept ist, so würde dies ein Problem aufwerfen, das die Asha'ira zu lösen hätten. Die folgende Unterhaltung zwischen einem der Rechtsgelehrten der Ahl-Sunnati Abu Nasr al-Sajzi, er starb 444 nach Hijra, und einen der Rechtsgelehrten der Asha'ira wird Interessantes beweisen. Abu Nasr sagte zu dem Ash'ari, was sagst du darüber, dass Allah subhanahu wa ta'ala zu Musa sprach? Hat er alles von Kalamullah verstanden? Das heißt, wenn das Kalamullah nicht in Teile geteilt werden kann, hat darum Musa alles von Kalamullah gehört? Der Ash'ari zögerte ein bisschen und fragte, was beabsichtigst du mit dieser Frage? Abu Nasr antwortete, vergiss, was ich beabsichtige und beantworte meine Frage. Doch der Ash'ari weigerte sich zu antworten, bis Abu Nasr ihm sagte, was er mit dieser Frage meinte. Abu Nasr, meine Brüder und Schwestern, war ein kluger Rechtsgelehrter. Abu Nasr antwortete dann, was ich beabsichtige ist Folgendes. Wenn du mir auf meine Frage antwortest, indem du sagst, dass Musa das ganze Kalamullah verstand, so beinhaltet dies, dass es kein einziges Kalamullah gibt, ohne dass Musa es verstanden hätte. Und dies ist Gotteslästerung und Unglaube. Denn dies hieße, dass Musa das ganze Wissen Allahs gegeben worden wäre. Doch wenn du dies nicht sagst, bist du gezwungen zu sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala Musa einen Teil seines Kalam verstehen ließ. Und mit dieser Aussage hättest du dich in dieselbe Sache fallen lassen, von der du behauptest, dass du vor ihr wegläufst. Und dies ist der Glaube, dass das Kalamullah geteilt werden kann. Du behauptest auch, dass derjenige, der sagt, dass das Kalamullah geteilt werden kann, ein Ungläubiger ist. Und doch bist du gezwungen, es selbst zu sagen. Darum wird dein Gegner Sieger über dich sein, denn er glaubt an das, was im Koran und in der Sunna steht, die von Allah subhanahu wa ta'ala und seinem Gesandten sallallahu alaihi wasallam kamen. Doch du weigerst dich, sich ihnen zu unterwerfen und behauptest stattdessen, dass es Pflicht sei, sich an seinem Verstand zu wenden, um diesen Konzept zu verstehen. Doch dein Verstand hat dich gezwungen, der Offenbarung zuzustimmen, nämlich darin, dass das Kalamullah in Teile geteilt werden kann. Und in dem Verlauf hast du dich selbst gedemütigt. Die Asha'ira antworteten, dies erfordert etwas Bedenkzeit für mich, und verließ die Unterhaltung. Mit anderen Worten, meine Brüder und Schwestern, wenn das Kalamullah von einem Kern ist und nicht in Teile geteilt werden kann, hat dann Musa a.s., als Allah subhanahu wa ta'ala zu Musa sprach, das ganze Kalamullah gehört? Wenn ja, so beinhaltet dies, dass Musa das ganze Wissen Allah erhalten hat. Und dies ist nicht möglich. Ist dies jedoch nicht so, so beinhaltet dies, dass Musa ein Teil des Kalamullah verstand, was das ist, was die Ahlus Sunnah wal Jama'ah glauben. Der letzte Punkt, meine Brüder und Schwestern, der erörtert werden wird, ist tatsächlich die gefährliche Folge des Glaubens der Asha'ira. Da die Asha'ira behaupten, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Koran nicht wirklich mit einer Stimme spricht, die gehört wird, und dass sein Kalam weder in irgendeiner Sprache ist, noch aus Worten und Buchstaben zusammengesetzt ist, müssen sie eine Reihe von Fragen beantworten, einschließlich der folgenden. Woher stammt der Koran, der unter uns ist? Und was ist dann der arabische Koran mit seinen Worten und Buchstaben? Mit anderen Worten, wenn die Asha'ira behaupten, dass das Kalamullah nicht gehört werden kann, woher kommt dann der Koran? Und wer hat ihn zuerst rezitiert? Und wenn das Kalamullah, wie die Asha'ira behaupten, nicht in irgendeiner Sprache ist und nicht aus Worten und Buchstaben zusammengesetzt ist, was ist dann die Beziehung zwischen dem Koran, der im Arabischen aus den Worten und Buchstaben zusammengesetzt ist, und dem Kalamullah? Bezüglich dieses Punktes waren die Asha'ira gezwungen zuzugeben, dass der Koran nicht das wirkliche Kalamullah ist, denn er ist in Arabisch und aus Wort und Buchstaben zusammengesetzt, sondern stattdessen ein Ausdruck des Kalamullah. Sie haben gesagt, das ist nicht Wirklichkeit, sondern ein Ausdruck des Kalamullah. Was das, wer, das Wort wer oder was betrifft, der es wirklich ausgedrückt hat, so spalten sich die Asha'ira untereinander in eine Reihe von Meinungen, von denen alle gleich gotteslästerlich sind. Die meisten von ihnen sagen, dass der Koran zuerst auf Lauh al-Mahfud geschaffen wurde. Mit anderen Worten, die arabischen Worte des Koran existieren nicht, bis sie durch Allah subhanahu wa ta'ala auf Lauh al-Mahfud geschaffen wurde. Und behaupten damit, dass der Koran geschaffen wird. Andere behaupten, dass Jibril veranlasste, die Bedeutung des Koran zu verstehen. Und Jibril war der Erste, der ihn in Worte fasste. Was daher den Koran zum Wort Jibril macht, nicht Wort Allah subhanahu wa ta'ala, sondern Jibril. Wieder andere behaupten, dass der Koran in der Bedeutung eingegeben wurde und zum ersten Mal durch den Propheten gesprochen wurde, was den Koran zum Worten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam macht. Mit anderen Worten, meine Brüder, waren die Asha'ira gezwungen zuzugeben, dass der arabische Koran nicht das wirkliche Kalamullah ist und dass es erschaffen ist. Der Grund dafür ist die Tatsache, dass sie unterscheiden zwischen dem, was sie inneres Kalamullah nennen, das ohne Sprache, Stimme und Worte ist, und den wirklichen Koran, der in Arabisch ist, rezitiert und gehört wird und aus Worten zusammengesetzt ist. Dieses innere Kalamullah ist ihrer Meinung nach nicht geschaffen. Doch der Koran, da er nur ein Ausdruck des inneren Kalam und nicht des wirklichen Kalamullah, muss geschaffen sein. Darum behaupten die Asha'ira ausdrücklich, und sie glauben, dass der Koran geschaffen ist, obwohl sie dieser Aussage den Satz folgen lassen. Doch das Kalamullah ist es nicht. Wie einer ihrer berühmten Rechtsgelehrten, Ibrahim al-Bajuri, er starb 1277 nach Hijra, schrieb, der Glaube der Ahl-Sunnah, er meinte damit den Glauben der Asha'ira, ist, dass der Koran nämlich das innere Kalamullah nicht geschaffen ist. Doch der Koran nämlich, den wir rezitieren, ist geschaffen. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, darum stimmen die Asha'ira im Kern mit den Jahmiya und den Mu'tazila darin überein, dass der Koran geschaffen ist. Der Glaube der Asha'ira ist im Glauben der Lafziya. Wir haben im letzten Vortrag gehört, wer Lafziya war. Sehr ähnlich. Die glauben, dass die Rezitation des Koran durch einen Menschen geschaffen ist. Während der Glaube der Asha'ira ist, dass der wirkliche Text des Koran und die Rezitation des Koran geschaffen ist. Imam Ahmad rahimahullah sagte diesbezüglich, die Lafziya umfassen in Wirklichkeit den Glauben von Jahm ibn Safwan. Denn sie glauben, dass Jibril mit etwas geschaffen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam. In einem anderen Bericht wurde Imam Ahmed gefragt, was ist deine Meinung über jene, die sagen, unsere Rezitation des Koran ist geschaffen? Imam Ahmed antwortete, diese Menschen sind schlimmer als die Jahmiya. Wer auch immer diese glaubt, dass Jibril mit etwas geschaffen kam und der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas Geschaffenes predigte. Meine lieben Brüder und Schwestern, es muss bemerkt werden, dass der Glaube, dass Jibril mit etwas Geschaffenen kam und der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas Geschaffenes predigt, genau der Glaube der Asha'ira ist. Denn sie glauben, dass der arabische Koran geschaffen ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor diese irreführenden Glauben und theoretischen Interpretationen der Asha'ira uns weit, weit, weit davon entfernt lassen und den Glauben von Propheten sallallahu alaihi wasallam, und wie wir auch gehört haben im letzten Vortrag von Imam Malik rahimahullah und Imam Shafi'i und Imam Abu Hanifa und Imam Ahmed, ihren Glauben verstehen und annehmen und der Sahaba und der Tabi'in und uns von diesen Sekten weit entfernt lassen. Jazakumullahu khairan für eure aufmerksames Zuhören. Barakallahu fikum.